Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Bei uns geht es heute um einen Science-Fiction-Roman aus Japan. Und wir stellen ein Buch vor, das uns mitnimmt ins Berlin der 1920er. Zuerst aber wollen wir noch einmal auf die Festnahmen in der Moskauer Verlagsszene schauen. Im Studio ist Nora Karches. Seit letzter Woche wissen wir, dass in Moskau gegen mehrere Mitarbeiter von Verlagen Anklage erhoben wird. Eröffnet wurde das Strafverfahren mit der Begründung, dass die Verlage eine sogenannte LGBT-Ideologie verbreiten. Und das hat es in Russland bisher tatsächlich noch nicht gegeben, dass der Vertrieb queerer Literatur als extremistische Handlung gewertet wird. Ich habe heute Felix Sandalow am Telefon erreicht, den Gründer des Individuum Verlags. Das ist einer der beiden Verlage, die derzeit im Fokus stehen. Der zweite Verlag ist der Popcorn Verlag, wo unter anderem die russische Übersetzung von Heartstopper erschienen ist. Das ist der queere Comic-Bestseller, bei dem auch in den USA konservative Kreise gefordert haben, ihn aus den Schulbibliotheken zu entfernen. Ich habe Felix Sandalow als erstes gefragt, was wissen Sie über die derzeitige Situation Ihrer Kollegen und Freunde?
Pavel Ivanov, Artyom Vachleev und Dmitri Protopopov, unsere Ex-Kollegen und meine Freundin, sie stehen unter Hausarrest und es läuft sogenannte Ermittlung mit dem Ziel, Verantwortliche für die Organisation einer extremistischen Gruppe zu finden, die den Verkauf von Büchern mit LGBT-Inhalten vorgeworfen wird.
Und was können Sie uns sagen über das Profil Ihres Verlags? Warum ist der Individuum Verlag, der heute juristisch zu Exmo gehört, also zur größten Verlagsgruppe Russlands, warum ist er zur Zielscheibe geworden?
Im Verlag Individuum habe ich das erfunden, was ich Abenteuer Non-Fiction nenne. Das sind Sachbücher mit einer Handlung, in denen der Autor gleichzeitig ein Protagonist ist. Er macht seine Entdeckungen und Beobachtungen gemeinsam mit dem Leser durch und am Ende der Geschichte ist er ein anderer Mensch. Zum Beispiel, das war ein Fall von Buch von Oleg Nawalny, der auch im Gefängnis war. Das war auch ein politischer Fall und ich habe seine Tagesbücher aus Gefängnis veröffentlicht. So wir im Individuum, wir haben im Anspruch genommen, so viele politische Themen und viele gesellschaftliche Problematik.
Ja. Können Sie uns das nochmal aus Ihrer Sicht erklären, warum die russische Macht gerade jene Titel entfernen möchte, in denen es um geschlechtliche Vielfalt geht? Also es liegt ja auf der Hand, dass die Regierung ein Interesse daran hat, Bücher aus dem Verkehr zu ziehen, die Kritik üben an der Großoffensive in der Ukraine. Aber warum wird in Russland auch der Vertrieb queerer Literatur derart hart bestraft?
Ja, zuerst möchte ich es festlegen, dass ich glaube, dass echte Gründe für diesen Angriff an Verleger ist ein Buch von Popcorn, das heißt «Letter в пионерском галстуке» auf Russisch und es ist schon ins Deutsche übersetzt «Ich, du und Sommer» von zwei Schriftstellern. Eine ist aus Ukraine. Und zweiter ist aus Russland, Katerina Silvanova und Jelena Malesova. Und in diese Romane, es geht um zwei Männer, zwei Pionieren tatsächlich, die sich in ein Pionierlager, kann man so sagen?
Ja.
In ein Pionierlager getroffen haben, in 80er Jahren, so in der Sowjetunion. Und dieses Buch war super populär. Das war ein sehr, sehr, sehr heißer Titel. Es wurde ungefähr 500.000 Exemplare verkauft. Der Angriff nach Popcorn Books und Individuum, das ist alles mit diesem Buch angefangen. Echte Gründe dafür, ich glaube, ist, dass die Angriffe auf queere Literatur sind Angriffe auf alles, was die patriarchale Ordnung bedroht. Dabei ist auch zu bedenken, dass das System in Russland eine Gerontokratie ist. Das heißt, dass wir werden von alten Menschen regiert. Diese ältere Generation zeichnet sich durch Konservatismus aus.
Und wenn Sie die derzeitige Situation der russischen Verlage vergleichen mit den Repressionen zu Sowjetzeiten, wo sehen Sie da in Bezug auf die Strategie, die Argumentation Parallelen?
Ja, es gibt so viele offensichtliche Parallelen, zum Beispiel wie viel politische gefängelte Menschen derzeit in Russland sind. Und es ist mehr, als es beim Brezhnev zum Beispiel war. Aber ich denke persönlich, ich finde, dass die Parallelen zur Sowjetzeit sind in der Regel wenig hilfreich, denn das heutige Regime hat eine andere Natur. Ich denke, dass anstatt Sowjetologie sollte eine neue Putinologie treten, eine Forschung über hybride Diktaturen, dann die alten Vergleiche funktionieren nicht mehr. Tatsächlich, ich leite diese Organisation in Berlin namens Straightforward. Das ist ein Verein und das ist unser Ziel, dass diese Expertise über neuen Diktatoren zu verbreiten.
Und was fordern Sie mit dem offenen Brief, den Sie veröffentlicht haben?
Wir fordern die Freilassung der Unschuldigen, Inhaftierten und das Ende der Angriffe auf Verlage. Wir sehen, wie auch in den USA und in anderen Ländern Verlage zensiert und eingeschränkt werden. Sie haben es schon gesagt, dass es mit Hardstopper auch in den USA Probleme gibt. Und wir verstehen, dass es dies kein Einzelfall ist. Gerade deshalb brauchen wir Solidarität von unseren Kollegen aus Europa und anderen Ländern. Angesichts des globalen Rechtsdrucks sollten sie erkennen, dass sie die Nächsten sein könnten. Wenn wir jetzt nicht gemeinsam der Ignoranz und der Barbarei entgegentreten, wird man uns einzeln brechen.
Das war Felix Sanderloff. Das Buch, das er im Interview angesprochen hat, heißt »Du, ich und der Sommer« und ist im letzten Herbst bei Blanc Valais erschienen. Margaret Goldsmith ist eine deutsch-amerikanische Autorin, die in Berlin der Zwischenkriegszeit gelebt hat. Goodbye für heute heißt ein Roman von ihr, den der Aviva Verlag neu aufgelegt hat. Der Aviva Verlag ist spezialisiert auf die Werke von Frauen aus den 1920er und 1930er Jahren. Gisa Funk stellt uns Goodbye für heute vor.
Eine Stadtvilla am Berliner Lützowplatz, inklusive eines Empfangssalons, teurer Möbel und eines Dienstmädchens. Das ist der zentrale Schauplatz von Margaret Goldsmiths Debütroman Goodbye für heute und das Zuhause ihrer Hauptfigur, der im Ersten Weltkrieg verwitweten Gräfin Jean Elliott von Tarnowitz. Als Teenagerin hatte sich Jean, eine gebürtige US-Amerikanerin, einst in Arnim von Tarnowitz verliebt und den Abkömmling einer deutsch-schlesischen Adelsfamilie geheiratet. Nun lernen wir sie im Jahr 1926 als alleinerziehende, von der Inflation gebeutelte Mutter von erwachsenen Zwillingen kennen, an ihrem 40. Geburtstag.
Maria, die jahrelang die Köchin der Familie von Tarnowitz gewesen war, war nun Jeans einzige Hausangestellte und zugleich eine ihrer treuesten Freundinnen. »Ich wünsche Frau Gräfin alles Gute fürs neue Lebensjahr«, sagte sie und küsste Jeans Hand. »Danke, Maria«, entgegnete Jean. »Wirst du denn nie lernen, dass wir jetzt in einer Republik leben und man niemandem mehr die Hand küssen muss?«
Goldsmiths Erzähltalent besteht vor allem darin, ihre Figuren anhand von solchen lebensecht wirkenden Dialogen treffsicher zu charakterisieren. Macht dieses Gespräch von Jean mit ihrer Hausangestellten Maria doch schon gleich zu Anfang klar, dass sie für ihre Zeit eine untypische Adlige ist. Denn im Gegensatz zu ihren erzkonservativen Tarnowitz-Verwandten begrüßt sie die Einführung der Demokratie in Deutschland. Eine politisch fortschrittliche, anti-elitäre Haltung, die Jean mit ihrer 20-jährigen Tochter Karin teilt, der zweiten Hauptfigur des Romans. Noch radikaler als ihre Mutter setzt Karin sich klassenkämpferisch für die Rechte der Arbeiter ein und studiert als Frau damals revolutionär Medizin. Darüber hinaus entspricht die zigarettenrauchende Karin mit ihrer knabenhaften Statur und der frechen Bob-Frisur auch optisch genau jenem Skandaltypus der neuen Frau, der vor 100 Jahren für Furore und Empörung sorgte. So auch bei Karins Zwillingsbruder Erhard, dem dritten Mitglied von Goldsmiths Vorzeigefamilie. Denn Erhard nimmt als reaktionärer Monarchist exakt die Gegenposition zu seiner reformistischen Mutter Jean und seiner linksrebellischen Zwillingsschwester Karin ein.
Karin war ganz und gar das Kind ihrer Mutter, während Erhard in jedem Gedanken und jeder Geste seines Vaters Sohn war. Erhards schmaler, zarter Mund zitterte, wenn er vom Untergang des Kaiserreichs sprach. Und all sein Streben galt der Wiederherstellung der Monarchie.
Zugegeben, die politisch-charakterliche Gegensätzlichkeit der Zwillingskinder wirkt etwas holzschnittartig konstruiert. Entsprechend sind die Familienfronten schnell klar. Während Mutter Jean und ihre Tochter Karin für eine weltoffene, demokratische Gesellschaft und die Gleichberechtigung der Geschlechter eintreten und darum vorurteilsfrei auch mit Ausländern und jüdischen Mitbürgern befreundet sind, versinkt der reaktionär verstockte Erhard immer mehr im rückwärtsgewandten Geschichtsrevisionismus und steigert sich schließlich so sehr in den Wahn eines kaiserlich regierten Germanen hinein, dass er sich sogar mit seiner eigenen Mutter überwirft.
Anstatt zu versuchen, ein neues deutsches Reich zu errichten, bist du so undeutsch wie irgend möglich. Du sprichst fremde Sprachen. Du freundest dich mit Juden an. Ich für meinen Teil habe geschworen, ein rein germanisches Leben zu führen und nur Deutsch zu sprechen, damit unsere Rache kommt.
Erhard, mein Lieber, sagte Jean, willst du uns nicht doch noch eine Chance geben? Sollen wir nicht noch einmal versuchen, Freunde zu sein?
Nein, Mutter, sagte er und erhob sich. Wir sind zu weit voneinander entfernt. Du bist Amerikanerin und ich bin Deutscher. Ein Deutscher für ewig. Wir können niemals Freunde sein.
Als Goodbye for heute 1928 erschien, wurde der Roman als feministisches Plädoyer gelesen und als solches von Rezensenten mehrheitlich verrissen. Und ja, man kann diesen Roman so lesen, der sich kammerspielartig hauptsächlich in Jeans Salon abspielt und vor allem aus Dialogen besteht. Also als einen manchmal etwas plakativen Aufruf, sich als Frau von den alten patriarchalen Rollenmustern zu befreien. Betonen jedoch sowohl Mutter Jean, die als Journalistin arbeitet, als auch ihre studierende Tochter Karin gleich mehrfach, wie wichtig die Berufstätigkeit für die weibliche Unabhängigkeit ist. Beide lehnen aus demselben Grund auch die Ehe als freiheitsgefährdend ab. Das sind radikal feministische Thesen, mit denen die bekennend queere Goldsmith ihre Leserinnen ganz offensichtlich zur Selbstermächtigung ermuntern wollte. Hierbei wurde jedoch lange übersehen, dass Goodbye für heute daneben auch ein spannendes und beunruhigend aktuell wirkendes Zeitporträt ist. Denn es geht in den Romangesprächen immer wieder auch um die Frage nach der fehlenden Akzeptanz der Deutschen für die von den Siegermächten verordnete Demokratie. Und wenn man bedenkt, dass es nicht zuletzt die tiefe Verachtung vieler Patrioten damals für die Republik war, die Hitlers Aufstieg nur wenige Jahre später ermöglichte, dann läuft es einem etwa bei Erhards Hassreden kalt den Rücken herunter. So erschreckend ähnlich klingt sein nationalistisches Überfremdungsgerede und die rechtspopulistische Hetze von heute.
Der Roman von Margaret Goldsmith heißt Goodbye für heute. Aus dem Englischen übersetzt hat ihn Eckart Gruber, Aviva Verlag, 224 Seiten, 22 Euro. Kommen wir zu einem Science-Fiction-Roman, der bei seinem Erscheinen in Japan kontrovers aufgenommen worden ist. Tokyo Sympathy Tower, so heißt der dritte Roman der Autorin Riku Dan. In dem Buch geht es um straffällige Menschen, die in einem mit allem Komfort ausgestatteten Turm untergebracht werden. Eben jenem Tower, den das Buch im Titel hat. Samuel Harmon.
Dass Sarah Markina es einem nicht einfach macht, weil die Architektin Mitte 30 radikal in die Welt blickt, unkonventionell und sprunghaft, das wird einem als Leser von Tokyos Sympathy Tower schnell klar.
Da eine meiner Leidenschaften stark von der gesellschaftlichen Norm abweicht, habe ich nie jemandem davon erzählt. Aber ich nehme die lebende Spezies Mensch gern als denkende Architektur und bewegliche Türme wahr.
Die Hauptfigur von Ri Kudans Roman hat es sich zum Ziel gesetzt, den Architekturwettbewerb für den titelgebenden Gefängnisturm zu gewinnen. Errichtet wird dieser für den sogenannten Homo Miserabilis, also für Menschen, die straffällig geworden sind und die entsprechend neuester politischer Vorgaben mit besonders viel Mitleid und Güte behandelt werden sollen. Dabei beruft man sich auf die Forschungen eines progressiven Sozialwissenschaftlers. Empathie ohne Wenn und Aber als Staatsraison. Das ist die diskursive Grundlage für Kudans Zukunftsvision. Eine Vision, die getragen wird von Sarah Markinas eigenwilliger Weltsicht. Tokyo Sympathy Tower ist mehr als eine Sci-Fi-durchdringte Dystopie mit sozialer Schlagseite oder eine Parodie auf zu nachsichtige Disziplinarsysteme. Dreist wirkt der Roman, wie er etliche Diskurse an sich reißt, darunter Technologieglaube, KI, Philosophie urbaner Architektur und Stadtplanung. Noch dreister wirkt es, dass er die Großthemen auf 160 Seiten in einem Wirbel aus Allegorie, Theorie und Essay abhandelt. Am dreistesten ist schließlich die Tatsache, wie meisterhaft der Autorin ihr Vorhaben gelingt, wie kompromisslos sie vor allem über die Wirklichkeitsmacht von Sprache nachdenkt. Tokyo Sympathy Tower. Die Titel der deutschen und englischen Ausgaben verheddern sich bereits tief in der Sprachreflexion des Romans. Denn im japanischen Original trägt Kudans Roman den Titel Tokyo to Dojo to und im Buch selbst nimmt die Frage viel Raum ein, ob nun die englische oder doch die japanische Benennung dem Turmprojekt eher gerecht wird. Takuto ist der 15 Jahre jüngere Liebhaber und Begleiter von Sarah Markina und seine Haltung zum offiziellen Entscheid, die englische Turmbezeichnung zu bevorzugen, ist eindeutig.
Ich finde den Namen total lahm, so uncool, dass ich ihn nicht mal aussprechen mag.
Du findest Tokyo Sympathy Tower also auch provinziell, antwortet die Architektin ihm. Daraufhin schlägt Takuto den Namen Tokyo to Dojo to, grob übersetzt Turm des Mitgefühls der Stadt Tokio, vor, ein Name, der sich später auch im Volksmund durchsetzen wird.
Weißt du, ich habe heute hier im Zimmer die ganze Zeit über einen Namen für den Tower nachgedacht. Mir ist zwar einiges eingefallen, aber auf Tokyo to Dojo to bin ich nicht gekommen. Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen mit und ohne to, wie zwischen Wolken und Schlamm, oder nein, eher wie zwischen Wolken und Asbest.
Was ist Text? Was ist Kunst heute? Das sind die Fragen, die die Autorin umtreiben. Wirkt ein Turm des Mitleids erst dann in eine Wirklichkeit, in eine Gesellschaft hinein, wenn die adäquate Bezeichnung für ihn gefunden wurde? Und ist diese Wortfindung nicht die eigentliche Konstruktionsleistung, lange bevor der Turm fertiggestellt ist? Es ist ein alter Hut, die Literatur konstruktivistisch nach ihrem Fundament zu befragen. Was das Buch dennoch auszeichnet und in unserer Gegenwart etabliert, das ist die Erbarmungslosigkeit, mit der es Fragen rund um KI, Konstruktion, Macht und Sprache gegen sich selbst wendet. Anlässlich der Entgegennahme des renommierten Akutagawa-Preises hat Ri Kudan Anfang 2024 kundgetan, dass einige Romanpassagen von ChatGPT stammen. Im Hinblick auf die staatsverordnete Empathie mit dem Homo Miserabilis ist das von ästhetischer Bedeutung. Denn es bleibt bis zum Schluss offen, inwiefern die Mitleidsdoktrin, die von den Figuren kontrovers diskutiert wird, durch die Denk- und Sprechweisen des Romans selbst gedeckt ist. Anders gefragt, kann ein Text überzeugend von menschlichem Verständnis und sprachlichem Feingefühl erzählen, wenn er teils KI-generiert ist? Wenn er also keine warme, menschliche Mitteilung ist, sondern technologischer Output. Ri Kudan antwortet darauf weder mit Ja noch mit Nein. Stattdessen legt sie einen hyperallegorischen Roman vor, in dem der Turm die Sprache ist, in dem die Sprache der Mensch ist, in dem der Mensch die Zukunft ist, umzingelt von Technologie. Es geht der Autorin nicht darum, vor dem Ende der Kunst zu warnen, sondern darum, die Problemlagen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, in eine angemessene literarische Versuchsanordnung zu überführen.
Das war Samuel Hamen über Ri Kudan, Tokyo, Sympathy Tower. Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe, Hoffmann und Kampe, 160 Seiten, 23 Euro. Gleich folgt hier Forschung aktuell. Heute geht's unter anderem um die Budgetkürzungen bei der NASA. Im Studio des Büchermarkts war Nora Karches.